herzlich willkommen zum ersten Vortrag der Veranstaltungsreihe Gedenken 2020 Gegendenken zum Thema Mythos Abwehrkampf 100 Jahre Volksabstimmung mit Christian Klösch und Brigitte Entner. Die Auswahl jener Ereignisse, an die ein Staat, ein Land oder eine Region erinnern wollen, prägt die politische Kultur dieser Gebiete und das prägt auch die Menschen, die in diesen leben. Kärnten Koroschka begeht in diesem Jahr den 100. Jahrestag der Volksabstimmung vom 10. Oktober 1920 und die Landesregierung, Kulturinstitutionen und einige Traditionsverbände haben sich dazu entschieden, das 100-jährige Jubiläum der Kärntner Volksabstimmung im großen Stil zu feiern. Der Container 25 verfolgt diese Entwicklung aufmerksam und möchte sie um kritische Positionen ergänzen. Was im Format dieser Veranstaltungsreihe Gedenken 2020 Gegendenken umgesetzt wird und heute mit dieser Auftaktsveranstaltung beginnt. Im Namen des Container 25 beschäftigen wir uns der Aufarbeitung der Kontinuitäten von Deutschnationalismus und Rassismus in Kärnten sowie die jahrelange Verwehrung von wichtigen Minderheitsrechten der Kärntner Sloweninnen und Slowenen. Genau. Weiterführende Informationen findet man in diesen Flyern, die da herumliegen und natürlich auch auf der Website vom Container und auf den Facebook-Seiten.
Also es freut uns sehr, euch heute zur Auftaktveranstaltung begrüßen zu dürfen. Es geht uns heute, weil es eben die erste Veranstaltung dieser Reihe ist, einerseits darum, die historischen Grundlagen zu klären, einerseits der militärischen Auseinandersetzungen 1918 bis 1920 in Südkärnten, aber auch der darauffolgenden Volksabstimmung. Genau. Also es geht einerseits um die historische Rekonstruktion dieser Ereignisse heute Abend, andererseits geht es uns aber auch, und das ist wichtig zu betonen, darum, wie an diese Ereignisse erinnert worden ist in Kärnten, wie diese Ereignisse das Land Kärnten geprägt haben und genau, was daran vielleicht auch problematisch ist. In diesem Sinne ist der heutige Abend auf zwei geteilt und wir haben heute zwei Vortragende auf der Bühne sitzen und das freut mich sehr, diese begrüßen zu dürfen. Danke fürs Kommen und ich stelle sie jetzt noch kurz vor und dann sind diese einleitenden Worte auch schon wieder zu Ende. Einerseits rechts von mir begrüße ich Christian Klösch, das ist sozusagen ja der Wolfsberger Historiker. Ich glaube, ich muss nicht allzu viel sagen. Viele von euch werden ihn kennen. Er ist gebürtiger Wolfsberger, arbeitet jetzt als Zeithistoriker im Technischen Museum Wien. Er war unter anderem wissenschaftlicher Leiter der Lagerstadtausstellung hier in Wolfsberg, die vielleicht einigen von euch ein Begriff ist. Und er beschäftigt sich eben seit vielen Jahren mit der Zeitgeschichte Kärnten-Koroschkas und hat dabei unter anderem über die Putschisten im Jahr 1934 im Labental geforscht und geschrieben. Ich darf sein Buch empfehlen, des Führers heimlicher Vasallen. Haben vielleicht einige gelesen, die anderen sollten es machen. Andererseits begrüße ich auch Brigitte Entner heute. Sie ist ebenso Zeithistorikerin und lehrt an der Uni Klagenfurt. Sie ist gebürtige Villacherin. Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen unter anderem der Widerstand sowie die Aussiedlung von Kärntner Sloweninnen im Nationalsozialismus. Sie hat dazu auch zahlreiche Publikationen verfasst und ebenso beschäftigt sie sich und forscht zu Erinnerungskulturen in Kärnten. Genau, dann noch kurz zum Ablauf. Beide Vortragende haben einen circa 30-minütigen Input vorbereitet. Es beginnt Christian Klösch. Genau, dann macht Brigitte Entner weiter und darf jetzt übergeben an dich, Christian, und bitte um den Input.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Wie soll ich anfangen? Also es ist so, wenn man sich sozusagen als Zeithistoriker mit dem Abwehrkampf und mit der Kärntner Volksabstimmung auseinandersetzt, dann denkt man sich eh eigentlich, also es ist eh schon alles gesagt oder alles geschrieben worden, weil das Thema ist ja in Kärnten seit 100 Jahren eigentlich eines der bestimmenden Themen und darin haben sich eigentlich viele Historiker und Historikerinnen haben eigentlich, würde man meinen, eh schon eigentlich alles erforscht und es gibt eh nichts mehr Neues darüber zu sagen. Aber es ist eigentlich so, also ich glaube, das ist für jede zeitliche Epoche oder für jedes zeitliches Ereignis ist es halt so, dass jeder das irgendwie für sich dann neu entdeckt und vielleicht auch mit neuen Fragestellungen sich damit auseinandersetzt. Und für mich war sozusagen der Einstieg in die Thematik eben, dass man, also dass in St. Paul wird ja heuer auch eine Ausstellung eröffnet werden zum Thema 100 Jahre Abwehrkampf und Volksabstimmung. Und da wurde ich eingeladen, sozusagen das auch historisch zu begleiten und diese Ausstellung mitzugestalten. Und dann stellt man sich halt so ein paar Fragen halt am Anfang. Ja? Und ein paar Fragen von denen habe ich jetzt hier zusammengestellt. War es ein Abwehrkampf oder würde man es doch eher als Bürgerkrieg bezeichnen? Abwehrkampf sagt ja etwas irgendwie so aus von der Sprache her. Man wehrt etwas ab, was von außen hereinkommt. Der andere Begriff, der auch verwendet wird, war der Freiheitskampf. Ist es, wenn man verliert, ist man dann in der Unfreiheit sozusagen? Oder das suggeriert irgendwie Abwehrkampf, dass man etwas, was von außen hereinkommt, zurückweist, ja, und vergisst eigentlich dran, dass eigentlich vielleicht ein Großteil oder ein Gutteil auch der Bevölkerung, der einheimischen Bevölkerung vor Ort, eigentlich gar nicht einmal so abgeneigt war, sozusagen den Staat zu wechseln. Ja. Also ich würde da eher von einem Bürgerkrieg sprechen, der halt 1918, 1919 eben stattgefunden hat. Dann die zweite Frage, in der Kärntner Landeshymne steht da drinnen, wo man mit Blut die Grenzen schrieb, stimmt das wirklich? Hat man wirklich sozusagen mit dem Blut die Grenzen geschrieben? War wirklich der Kampf, das Ausschlaggebende, dass die Grenze so gezogen wurde, wie sie jetzt gezogen ist, oder war es dann doch noch eher die Volksabstimmung? Also sozusagen ein demokratischer Prozess, der dann dazu geführt hat, einen Grenzverlauf halt da zu finden. Sozusagen auch dieser Frage musste gekämpft werden, um die Volksabstimmung zu erreichen. Dann ein besonders interessantes Thema immer, hat Wien Kärnten verraten? War das Ergebnis der Volksabstimmung ein Bekenntnis zum Deutschtum und eine Lossagung vom Slowenischen oder etwas anderes? Was waren die Motive der Menschen in dem Abstimmungsgebiet, dass sie sozusagen für Deutsch-Österreich gestimmt haben und nicht für den SAS-Staat? Wie hat sich dann das offizielle Kärnten nach 1920 verhalten und sozusagen die Kärntner Urangst, die Angst davon, dass es irgendwann einmal sozusagen die Slowenen oder die Jugoslawen oder wer auch immer wieder einmarschieren wird und das Land annektieren wird, das ist irgendwie auch etwas, was seit 100 Jahren, also in den letzten 10 Jahren würde ich sagen, schwächer geworden oder auch seit dem EU-Beitritt von Slowenien schwächer geworden, aber was immer auch in der Nachkriegszeit herumgegeistert ist. Dann, wenn man sich die Volksabstimmung anschaut, also wo sind, also die Volksabstimmung an sich, also eigentlich ist es ja ein sehr demokratisches Mittel, die Bevölkerung entscheiden zu lassen, wie sie ihre Zukunft sehen möchte, selber. Ja. Und nach dem Ersten Weltkrieg hat es ja nicht viele Gegenden gegeben, wo die Bevölkerung wirklich gefragt worden ist, wie sie sich entscheiden möchte. Es gibt ein paar Beispiele in Schleswig-Holstein, zwischen Dänemark und Deutschland, oder in Ostpreußen, wo die Bevölkerung sich entscheiden hat können, entweder Polen oder Deutschland. Andere haben nicht abstimmen können. Und wenn man sich sozusagen jetzt auch anschaut, aktuelle Beispiele wie in Katalonien, wo sozusagen eine starke Bevölkerung, ein starker Wunsch auch von den katalonischen Nationalisten besteht, eine Abstimmung zu machen über den Verbleib bei Spanien oder nicht, oder jetzt in Schottland mit dem Brexit, dann ist es eigentlich sozusagen so eine Volksabstimmung doch irgendwie ein sehr gutes Instrument, um die Zukunft, um eine Bevölkerung über ihre eigene Zukunft abstimmen zu lassen. Andererseits kann man sich vorstellen, dass es Abstimmungen nicht immer gut sind. Ja? Also wenn man so nach irgendeinem furchtbaren Mord, der stattfindet, dann die Bevölkerung abstimmen lässt über die Wiedereinführung der Todesstrafe für Mörder, dann wird es wahrscheinlich, je nachdem wie das Verbrechen ist, zu einer großen Mehrheit dafür sein, dass man die Todesstrafe wieder einführt. Also gewisse Themenbereiche eignen sich, glaube ich, nicht sozusagen auch für die Abstimmung, also für Abstimmungen und so. Und das sind alles Fragestellungen, die sozusagen nicht nur historisch sind, sondern auch so für uns heute für Bedeutung hat. Und dann macht es dann eigentlich dann wieder Sinn, auch sich mit der Kärntner Zeitgeschichte in dem Fall wieder auseinanderzusetzen. Als Einstieg, weil auch der Coronavirus genannt worden ist und man eigentlich auch in dieser Zeit im Oktober, November 1918 war, eigentlich hier, also hat sozusagen die spanische Grippe grassiert in ganz Österreich, also in ganz Europa eigentlich. Und ich habe mir gestern sozusagen, wie die Meldungen gekommen sind, dass der Coronavirus in Wien angekommen ist, haben wir gedacht, na, wie schaut es denn eigentlich aus mit der spanischen Grippe im Lavantal? Und die Sterbebücher sind ja alle online. Und dann kann man dann durchzählen, wo überall Influenza oder spanische Grippe steht bei den Toten. Und dann kommt man drauf, dass dann 341 Personen im Lavantal an der Grippe in dieser Zeit verstorben sind. Und das vor allem im Oktober, also im November, Dezember 1918, also zu einer Zeit, wo sozusagen auch der Abwehrkampf oder diese kriegerischen Auseinandersetzungen entstanden sind und sozusagen, wenn man sagen will, also die spanische Grippe hat nicht verhindert, dass die Leute zum Kämpfen gegangen sind. Die haben sich nicht irgendwie daheim einsperrt und in Quarantäne sich selber gesetzt, sondern haben dann sozusagen auch zum Kämpfen angefangen. Also 341 Tote im ganzen Lavantal, in Wolfsberg 66, Maria Reuer, eigentlich überraschend viel, 27 für diesen kleinen Ort. Ganz kurz die Zeittafel vielleicht, also am 16. Oktober 1918 will Kaiser Karl sozusagen die österreichisch-ungarische Monarchie noch retten, indem er in einen Bundesstaat umbauen will. Am 29.10. Wird der SAS-Staat ausgerufen. Am 3.11. gibt es den Waffenstillstand in den Ende des Ersten Weltkrieges und am 11.11. die Ausrufung der Republik Deutsch-Österreich. Also schon sozusagen im Oktober, November gibt es dann die ersten, also vom ehemaligen Herzogtum Krain sozusagen den starken Wunsch, dass sozusagen alle Gebiete, in denen Slowenen, Sloweninnen wohnen, in einem Staat kommen. Am Anfang hat man noch den Anspruch sozusagen erhoben auf ganz Kärnten, auf das ganze Herzogtum Kärnten. Und dann hat man die Ansprüche sozusagen reduziert auf die vorwiegend von Slowenisch sprechenden Menschen bewohnten Gebiete. Das war schon etwas, was im Oktober, Anfang November sozusagen als Anspruch da war. Dann am 3., also Anfang Dezember, Ende November, Anfang Dezember kam es dann zu Besetzung. Also am 3. Dezember wurde dann sozusagen Dravograd, Lavamünd, St. Paul besetzt. Allerdings muss man sich das so vorstellen, dass es nicht irgendwie, also die sind mit dem Zug gekommen, also an die 100 Soldaten, haben den Bahnhof besetzt, haben das Konvikt besetzt und haben sich dort einquartiert. Aber es hat keinerlei Auswirkungen gehabt auf den Zugverkehr zum Beispiel. Die Züge sind weiter von Wolfsberg nach Dravograd gefahren, planmäßig und wieder zurück. Sie sind vielleicht kontrolliert worden von den Soldaten vor Ort. Jedenfalls hat es keine großen gravierenden Auswirkungen gegeben. Also Ettendorf zum Beispiel war nicht besetzt, obwohl es sozusagen auf dem Weg war, auf dem Weg zwischen St. Paul und Lavamünd. Und also diese Besatzung hat dann bis 27.12. gedauert. Dann haben sich sozusagen Heimwehren gebildet aus Ettendorf, St. Paul, St. André und vor allem die Wolfsberger Volksfeier und das eigentlich mit einem überfallsartigen, also sie sind überrumpelt worden im Schlaf, sozusagen die Besatzung in St. Paul. Und dann ist das Ganze, also Lavamünd auch wieder sozusagen zurückerobert worden. Und nach Dravograd ist man dann aber nicht mehr gegangen. Und es gibt unterschiedliche Gründe, warum das nicht passiert ist. Jedenfalls Dravograd blieb dann besetzt. Jänner 1919, und da beginnt halt dann auch schon vielleicht sozusagen eine erste Diskussion auf die Miles-Kommission, also der amerikanische Offizier, Sherman Miles, versucht sozusagen aus von Graz her so eine Art Waffenstillstandsverhandlungen zu initiieren und bereist das Gebiet, das besetzte Gebiet, um herauszufinden, wie die Stimmungslage der Bevölkerung ist. Und zu diesem Zeitpunkt und auch schon davor war eigentlich schon die Diskussion da, dass es eine Volksabstimmung geben sollte für diese umstrittenen Gebiete, dass die Bevölkerung sich sozusagen dann auch selber entscheiden soll. Da beginnt sozusagen die Frage, es wird eine Demarkationslinie festgesetzt und die Diskussion in der Volksabstimmung beginnt. Und da beginnt die Frage, ist es jetzt eigentlich noch notwendig weiter zu kämpfen, weil es geht eh schon Richtung Volksabstimmung. Ja? Offenbar nicht, weil Anfang Mai, es gibt immer wieder in diesem Anfang 1919 Scharmützel an der Demarkationslinie, wo auch Leute erschossen werden, wo es MG-Gefechte gibt, wechselseitige. Und Anfang Mai 1919 kommt es dann zu Ausbruch von neuer Kämpfe, die damit enden, dass zunächst alle SAS-Truppen aus dem ganzen ehemaligen Herzogtum Kärnten, also sozusagen auch alles, was südlich der Drau ist, die Gebiete, aber auch das Miestal, Dravograd, sozusagen diese Gebiete, die eigentlich unstrittig waren, dass sie an den neuen SAS-Staat angeschlossen werden, wurden auch dann besetzt und zum Teil hat man dann auch die Grenze überschritten an die Südsteiermark und Slowengradec auch, bis in die Nähe von Slowengradec ist man da vorgegangen. Aber dann kam sozusagen der Gegenangriff, Juni 1919, dann kam sozusagen die Eroberung von Südkärnten inklusive von Klagenfurt und Völkermark durch die SAS-Truppe. Und im Lammertal kamen die SAS-Truppen bis zur Ortseinfahrt von St. André, Maria Reuach, Choralpe. Die Kärntner Verbände wurden entwaffnet, die Landesregierung flieht nach Spital. Also im Lammertal ist dann auch riesiges Chaos, alle flüchten aus dem Süden herauf, alle fürchten sich sozusagen vor der Besetzung. Die Waffenstillstandsverhandlungen enden damit, dass die SAS-Truppen verlangen, dass die freiwilligen Verbände im Lavantal entwaffnet werden und die Waffen abgegeben werden. Es werden über 600 Gewehre dann übergeben an die SAS-Truppen. Also der Abwehrkampf endet jetzt eigentlich militärisch mit einer Niederlage der Kärntner Verbände und die Landesregierung flieht nach Spital an der Drau. Und jetzt kommen sozusagen die Alliierten dazu, die Franzosen, die Italiener, die Amerikaner, die verlangen sozusagen von den SAS-Truppen, dass sie sich wieder auf die Demarkationslinie zurückgehen, was sie dann auch tun. Sie räumen Klagenfurt. Und im Wesentlichen hat man dann dieses Abstimmungsgebiet A, das ist dann sozusagen besetzt worden von den SAS-Truppen. Und dann beginnt eigentlich die zweite Phase, wo es eigentlich um die Volksabstimmung geht, die Propaganda für die Volksabstimmung. Also dann gibt es eigentlich keine militärischen Auseinandersetzungen mehr. Hier ein paar sozusagen Eindrücke in Ettendorf an der Lavandbrücke. Gibt es ein Denkmal, wo sozusagen an die Beginn der Kampfhandlungen am 26. Dezember 1918 erinnert wird. Was sind jetzt die Akteure im Abwehrkampf auf der deutsch-österreichischen Seite, sagen wir mal. Nicht? Im Lavantal ist ganz wichtig, dass die Volkswehr, das Volkswehrbaron Nummer 10, das in Wolfsberg war, sind ca. 100 bis 150 Mann. Die Volkswehr ist im Mitte November 1918 gegründet worden und die Volkswehr war eigentlich eine, also in Wien hat es eine sozialdemokratisch dominierte Koalitionsregierung gegeben und der Leiter der Volkswehr war da Deutsch, ein Sozialdemokrat und dementsprechend ist die Volkswehr auch sehr sozialdemokratisch aufgestellt worden. Also es die auch sehr demokratisch sozusagen, es haben sich Soldatenräte gebildet und es hat sozusagen keine richtige Befehlsstruktur gegeben mit Offizieren, sondern die Soldaten haben ihre Offiziere selber gewählt. Ja. Und die Volkswehr war gerade im Beginn ein sehr, sagen wir mal, ein sozialdemokratisches Projekt und auch sehr marxistisch und also links. Und in Kärnten hat es in Villach, in Klagenfurt und in Wolfsberg Volkswehreinheiten gegeben. In Villach war es besonders sozusagen auch Linke dabei. Und die Volkswehr war eigentlich der, sagen wir mal, der wichtigste Faktor im Abwehrkampf auf Kärntner oder österreichischer Seite. Also das waren Berufssoldaten, die haben sich ausgekannt, die waren im Krieg. Und die waren militärisch organisiert, waren halbwegs gut ausgerüstet und die haben sozusagen auch die meisten Opfer, die es gegeben hat im Kärntner Abwehrkampf auf deutsch-österreichischer Seite, waren Volkswehrsoldaten. Was dann noch gegeben hat, das waren die Heimwehren, das waren Freiwilligenverbände aus den einzelnen Ortschaften, meist Bauern, Freiwillige aus Travogard, Lavermünd, Ettendorf, St. Paul, Maria Reuer, Karnitztal. Also vorwiegend haben sich aus diesen Orten, die besetzt waren von den SAS-Truppen, dort haben sich diese Heimwehren gebildet. Und die Heimwehren waren auch eigentlich Freiwilligenorganisationen. Also wenn man sich in den hineinversetzt, in einen Bauern, der hat einen Hof daheim, der hat eine Familie daheim, der muss seinen Hof bewirtschaften. Wenn der kämpfen geht, dann geht er da kämpfen für 3-4 Tage oder für Wochen. Länger kann er nicht sozusagen von daheim weg sein, weil er hat ja sozusagen eine Wirtschaft zu Hause zu machen. Und genau so war es auch eigentlich. Ne? Das waren diese Freiwilligenverbände, die sich dann zusammengeschlossen haben für Kampfhandlungen, aber kaum jemand war in der Lage, so wirklich ein halbes Jahr bei dieser Heimwehr dabei zu sein. Es gab zwar Heimwehren auch aus dem oberen Tal, aus St. Leonhard, aus Wolfsberg, aus St. Gerthold und so weiter, aber die waren noch kurzfristiger. Also die haben sich eigentlich nur so Anfang Juni gebildet, Juni 1919, wo es sozusagen diese großen Kampfhandlungen gegeben hat. Und auch die Heimwehren aus dem unteren Tal haben sich immer beschwert darüber, dass sich eigentlich die Oberkärntner und die Leute aus dem oberen Lavantal sich eigentlich nicht kümmern um sie und sozusagen nicht kämpfen wollen, so wie sie. Und es gab dann noch die akademischen Legionen aus Leoben und Graz, das waren Studierende und die waren auch meist kampfunerfahren. Was dann noch dazu kommt, es gab das Arbeiterhilfskorps in Wolfsberg und in Franschach, das waren an die 100 Personen, die aus der Arbeiterschaft zusammengesetzt waren und eine Arbeiterabteilung St. Stephan aus dem Bergwerk, das waren 75 Mann, die haben gesagt, sie machen mit beim Abwehrkampf, wenn die Industrie, die Industriellen, die Fabriksbesitzer sozusagen sagen, okay, für die Dauer des Kampfes zahlen sie ihnen das Gehalt fort. Sind sie bereit sozusagen zu kämpfen? Ist dann auch eingewilligt worden. Allerdings hat es dann heftige Diskussionen gegeben. Die Industriellen wollten gern jemanden haben, der sozusagen aus dem bürgerlichen Milieu, der sie führt, weil sie Angst gehabt haben, wenn sie jetzt die Arbeiter bewaffnen, dann spricht die Revolution dann aus. Ja? Also dass die dann sozusagen die Macht im Lavantal dann übernehmen und dann irgendwie so aller Moskau, Sowjetunion dann den Sozialismus errichten. Die Arbeiterhilfskorps Wolfsberg, die haben das erfolgreich dann abgewendet und ist ein eigener Soldat, also sind sozusagen ein eigener Führer dann gewählt worden. Also man sieht sozusagen die Akteure im Abwehrkampf auf deutsch-österreichischer Seite, das waren auch nicht sozusagen ein monolithischer oder irgendwie, da hat es auch untereinander sehr heftige Auseinandersetzungen gegeben, auch sozusagen zwischen Heimwehr und Volkswehr. Die Wiener Volkswehr, wie die gekommen ist, da waren die sind mit der roten Fahne voranmarschiert, das hat die bäuerlichen Bevölkerung ziemlich irritiert und die Wiener Volkswehr, wie sie gekommen ist, hat gesagt, wir kämpfen, aber wir kämpfen nur bis zur Demarkationslinie. Alles andere, da gehen wir nicht weiter. Also wir werden nicht das restliche südliche Kärnten sozusagen befreien. Und wie dann sie gemerkt haben, dass die Heimwehren, die Kärntner eigentlich eher sozusagen das ganz Kärnten wieder befreien wollen, dann haben sie gesagt, okay, nein, da machen wir nicht mit. Und zum Teil sind dann die Wiener Heimwehren, die Wiener Volkswehren dann wieder abmarschiert, weil die Wiener Regierung hatte Angst, dass die österreichischen Truppen unterlegen sind, den serbischen Truppen. Und wenn die österreichische Seite sich nicht an die internationale, sozusagen vermittelte, von der Entente vermittelte Demarkationslinie hält, dann hätten die Serben oder SAS-Staat einen Vorwand, mehr anzugreifen und weitere Gebiete noch zu besetzen. Also Karl Renner hatte zum Beispiel die große Angst, dass die SAS-Truppen dann Graz besetzen. Ja? Und sozusagen, weil die österreichische Seite dann nicht die Kraft hätte, das da entgegenzugehen. Und deswegen hat es dann sozusagen auch diese unterschiedlichen Auseinandersetzungen zwischen Graz und Wien gegeben. Wer waren die Akteure auf Seiten des SAS? Also es ist vor allem Kreiner, untersteirische Soldaten und Offiziere der ehemaligen K&K-Armee. Also es wird immer berichtet davon, dass die Soldaten in K&K-Uniformen waren und nur mit serbischen Mützen ausgestattet worden sind. Das waren, was noch dabei sind, slowenische Freiwillige aus Kärnten-Koroška und reguläre serbische Einheiten. Aber am Anfang, also das erste halbe Jahr bis Juni, haben eigentlich diese Einheiten aus der Untersteiermark und aus dem slowenischen Teil, also von Kärnten, dominiert. Es waren serbische Offiziere, die diese ehemaligen K&K-Armee-Mannschaften geführt haben. Und der General Rudolf Meister, war sozusagen der Oberbefehlshaber dieser Truppen, war auch ein ehemaliger Offizier der K&K-Armee. Und der war also aus Maribor und war dann die längste Zeit eigentlich in Völkermark dann stationiert. Also hier jetzt die Situation von Dezember 1918, also man sieht, das Kanaltal ist besetzt von den Italienern, Seeland und das Niestal sozusagen von den SAS-Truppen, also es war schon damals offenbar also nicht mehr strittig, dass diese Gebiete abgetrennt werden von Kärnten und alles, was hier sozusagen rot-blau sind, sozusagen die deutsch-österreichischen Verbände und rot die SAS-Verbände. Und man sieht, dass St. Paul besetzt war. Es ist ganz interessant, dass in den Unterkärntner Nachrichten dann am 6. Dezember 1918, also 3. Dezember wird St. Paul besetzt und 3 Tage später tut der Stift eine ganzseitige Annonce in den Unterkärntner Nachrichten schalten mit einer riesen Erklärung, dass sie Gerüchten entgegentreten, dass sie, der Stift, die serbischen Truppen oder die SAS-Truppen nach St. Paul gerufen hätten, um die Ruhe und Ordnung sicherzustellen. Ja. Also das war ihnen wert, dass sie eine ganze Seite geben, also eine ganze Seite in Unterkärntner Nachrichten annoncieren. Und was auch interessant ist, sie verklagen vor dem Bezirksgericht St. Paul jede Person, die dieses Gerücht verbreitet. Und es kommt am 18. Dezember 1918 am Bezirksgericht St. Paul und zu einer Zeit, wo St. Paul sozusagen besetzt ist von SAS-Gruppen, wo die eigentlich das die Macht haben, kommt es zu einem Gerichtsverfahren, wo ein Schuster, der behauptet, der Stift hätte die die SAS-Truppen begrüßt, der wird verurteilt zu 14 Tagen Arrest wegen Verleumdung. Also man sieht, also das Bezirksgericht St. Paul hat nämlich gesagt, wir unterwerfen uns nicht dem SAS-Staat, sondern wir behalten weiter die deutsch-österreichischen Gesetze, wir fühlen uns dem deutsch-österreichischen Staat verpflichtet, und die haben dann einfach ohne Behinderung weiter sozusagen ihr Gerichtsverfahren abhalten können und kündigen sozusagen auch an, dass sie in Untertrauburg, Dravograd auch ihren Gerichtstag abhalten werden. Ja. Also das ist ganz eine interessante Sache und zeigt, ist eigentlich bezeichnet auch für die Situation, dass damals sozusagen diese Grenze noch nicht so sehr hermetisch abgeriegelt war. Das ist die Situation dann von Mitte Jänner 1919, also die St. Paul, Lavamünd ist sozusagen zurückerobert, Völkermarkt ist besetzt. Das nächste ist ein Foto von der Heimwehr St. Paul. Also wenn man die Leute da anschaut, das sind vorwiegend, also die Heimwehr St. Paul organisiert haben, das sind eigentlich ganz junge Offiziere, die aus dem Krieg heimkommen. Das sind 18-, 19-, 20-jährige junge Hochschüler und Offiziere, und die organisieren das. Ja. Und tun sich aber auch oft schwer, die Leute zu motivieren, zu kämpfen. Man muss sich vorstellen, nach 4 Jahren Krieg haben die Leute, die Soldaten zurückgekehrt sind aus dem Ersten Weltkrieg, die Nase voll vom Kämpfen. Die wollen jetzt einmal sozusagen zur Ruhe kommen, die wollen nach Hause, die wollen wieder sozusagen sich ein Leben aufbauen. Und das beschreiben sie auch, dass es recht schwer war, sozusagen motivierte Kämpfer zu finden, die auch über einen längeren Zeitraum mit dabei waren. Das ist ein Foto von Sherman Miles, von dem Amerikaner, der diese Miles-Kommission, mit der er dann Südkärnten und die Gebiete bereist hat, um herauszufinden, wie die Bevölkerung sozusagen, wie die das sieht. Das ist eine Situation Ende April 1919, also die rot schraffierten Gebiete sind die Gebiete, die neu besetzt worden sind von einem SAS-Staat, hier eine Artillerieeinheit von deutsch-österreichischen Soldaten. Dann Anfang Mai 1919, also das ist die Situation, die Blauen sind sozusagen wie die deutsch-österreichischen, diese freiwilligen Verbände vormarschiert sind und praktisch über die Demarkationslinie hinweg vormarschiert sind und sozusagen ganz dieses ehemalige ganze Gebiet des Herzogtums Kärntens besetzt haben. Das ist ein Foto aus Untertrauburg, wo man SAS-Soldaten sieht mit einem Panzerwagen. Und das ist die Situation dann mit dem Gegenangriff. Also man sieht die blauen Truppen, die blauen sind die Truppen die von Deutsch-Österreich, und man sieht, wie die immer weiter sich zurückziehen müssen bis südlich St. André. Und am 2.6. um 6 Uhr morgens sozusagen sind die serbischen Truppen, die vorwiegend sozusagen kampferprobte serbische Truppen waren, sind dann bis südlich St. André, und alles ist auf der Flucht Richtung Wolfsberg, und es wäre locker, hätten die serbischen Truppen auch Wolfsberg besetzen können, aber sie haben Halt gemacht, und das war sozusagen die Grenze, die erreicht worden ist. Und wenn man sagen will, also wenn tatsächlich die Grenze in Kärnten mit Blut geschrieben worden wäre, dann wäre das jetzt die Grenze. Weil das ist sozusagen, was militärisch entschieden worden ist, diese Grenzziehung. Also dieses Gebiet von St. André bis Griffen, Klagenfurt ist besetzt worden, das ist sozusagen das, was militärisch reales Ergebnis des Abwehrkampfes war. Das ist bei der südlichen Einfahrt von St. André am Martal, und auf der ist eine Gedenktafel vom Abwehrkämpferbund, also das bis hierher die SAS-Truppen gekommen sind. Das sind ehemalige Schützengräben auf der Choralm. Der Uli Habsburg hat, das ist auf seinem Gebiet, der hat diese Fotos mir mal geschickt vor Jahren, und es gibt dort auch noch slowenische Inschriften sozusagen in diesen Steinen eingemeißelt. Die Opfer der Kämpfe, also Tote in ganz Kärnten, etwa 280 auf Seiten Deutsch-Österreich, mindestens 150 auf Seiten des SAS-Staates, im Lavantal 127 Tote, also man sieht fast die Hälfte der Gefallenen im Abwehrkampf sind bei den Kämpfen im Lavantal gefallen, 127 Tote, darunter 9 Frauen und 4 Männer und 4 Kinder starben durch Unfälle, also Handgranatenunfälle, besonders tragisch ein Fall in Ettendorf, wo die Volkswehr eine Handgranate verloren hat, und zwar Kinder im Alter von 9 und 12 Jahren haben diese Handgranate gefunden und die ist dann explodiert. Mindestens 23, also die Quellen sind sozusagen, was die getöteten SAS-Soldaten betrifft, auf Kärntner Seite sehr vage. Also es wird dann oft von Dutzenden Verlusten der Gegenseite berichtet, aber es heißt dann Tote und Verwundete. Man kann das nicht herausfiltern. Also aus den Quellen habe ich bis jetzt mindestens 23 Tote auf Seiten des SAS-Staates. 10 sind in Sterbebüchern verzeichnet, das heißt 5 sind in St. Paul begraben am Friedhof, 3 in Ettendorf und je einer in Wolfsberg und in St. Lorenzen am Lorenzenberg. Wenn man sich das Alter der Opfer anschaut, also bis 15 Jahre waren es 4, bis 20, 10, bis 30, 25 und so weiter. Man sieht sozusagen, dass ein Großteil der Opfer also eher jugendlich war, also wahrscheinlich eher ledige junge Männer, die sozusagen eher bereit waren, ein Risiko einzugehen als Familienväter, die halt doch eine Familie zu Hause haben oder vielleicht auch Verantwortung haben gegenüber anderen. Das sind ein paar, das sind sozusagen Fotos aus Granitztal, das sind 3 gefallene Granitztaler Soldaten in der Mitte. Auch ein tragischer Fall, das ist eine Magd, die hat am Feld gearbeitet und wurde dort erschossen von SAS-Truppen, und an Ort und Stelle ist die Frau auch dort begraben worden. Das war Ende Mai 1919, und oben noch der Gedenkstein für den Otzwirk, das war der erste Gefallene im Kärntner Abwehrkampf, der im Ende Dezember 1918 beim Altacher Wirt bei St. Paul gefallen ist. Sozusagen nach dieser Phase kommt jetzt die Propagandaschlacht sozusagen um die Abstimmung. Kommt das Ganze in die friedlichen Bahnen. Und man sieht hier sozusagen, wer ist berechtigt, bei der Volksabstimmung teilzunehmen. Also alle, die das 20. Lebensjahr erreicht haben mit 1. Jänner 1919 und ihren ständigen Wohnsitz in der Zone haben oder die in dieser Zone geboren sind und wenigstens bis zum 1. Jänner 1912 dort zuständig waren. Also da wurde auch sichergestellt, dass Personen, die im Zuge der Kampfhandlungen vertrieben wurden, von der einen wie auch von der anderen Seite auch wahlberechtigt waren. Dann zur Wahlpropaganda. Also wir alle haben ja irgendwie sozusagen im Kopf, dass das eine Entscheidung war zwischen Deutschtum und Slowenisch-Nationalen, und man bekennt sich entweder zum Deutschtum oder zum Slowenischen. Und ich glaube halt, also das war natürlich was in der wenn die, die Motivlage war natürlich auch sozusagen diese Nationalitätenkomponente war dabei, aber ich glaube, man sollte auch sozusagen andere Motivlagen auch berücksichtigen, warum die Volksabstimmung so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist. Das ist eben sozusagen einmal die, auch vielleicht der wirtschaftliche Aspekt, dass sozusagen auch der Südkärntner Raum Richtung Klagenfurt-Villach gravitiert wirtschaftlich. Und wenn ein Bauer sich überlegt, meine Waren habe ich jetzt immer am Markt in Klagenfurt oder in Villach verkauft und in Zukunft fällt sozusagen dieser Absatzmarkt weg, ist es vielleicht auch eine Überlegung wert, wie ich mich entscheide. Ein Fall, auch noch sozusagen Anspielung auf die Kriegsmüdigkeit, willst du wirklich sozusagen als Kärntner dann für den SAS-Staat in den Krieg ziehen, wo man hier sieht sozusagen jemanden, der gezwungen wird, in der SAS-Armee zu kämpfen. Ein weiterer Aspekt ist sozusagen, der SAS-Staat hat keine gesetzliche Arbeiterfürsorge, also zu dieser Zeit 1918, 19, wo in Wien sozialdemokratisch dominierte Regierung war, ein demokratischer Staat sozusagen neu entstanden ist und da sehr gerade in den ersten Phasen eine sehr gute Sozialgesetzgebung entstanden ist, war das vielleicht ein Argument für sozialdemokratisch denkende Personen in der Abstimmungszone. In Wien sind die Sozialdemokraten an der Macht, aber wenn ich sozusagen in Jugoslawien oder im SAS-Staat, da ist es eine konstitutionelle Monarchie, da gibt es den König und haben vor allem auch die Sozialdemokraten wenig zu sagen, sondern eher die konservativen Parteien, entscheide ich mich vielleicht eher für den demokratischen Staat oder so für den sozialdemokratisch dominierten Staat. Das ist jetzt eine Propaganda von den Kärntner Slowenen, also wo es sozusagen, wir wollen keine Volkswehr, das spielt darauf an, dass die Volkswehr sozusagen sozialdemokratisch dominiert war und man sieht oben sozusagen die Hand mit der Fackel an der Kirche. Da geht es sozusagen vielleicht auch um den, sozusagen den Klassenkampf, um diesen antiklerikalen, den wir auch schon beim Stift St. Paul gesehen haben, ne, wo das Gerücht gestreut wird, St. Paul, der Stift, die haben sozusagen die serbischen Truppen oder die SAS-Truppen gerufen, um zu verhindern, dass vielleicht die Sozialdemokraten da oder die Linken an die Macht kommen. Und es gibt auch das Gerücht, dass das Volkswehrbataillon Wolfsberg, wie es Richtung St. Paul ging, St. Paul zu befreien, auch verlangt hat, dass sie das Stift sozusagen besetzen dürfen, um das Stift zu plündern und sie dafür zu bestrafen, dass sie sozusagen die SAS-Truppen geholt haben. Also da gibt es vielleicht auch eine Art Kulturkampf, einen Weltanschauungskampf zwischen Sozialdemokratie und den alten katholisch geprägten Eliten, kirchlichen Eliten und wo vor allem auch viele slowenische Geistliche sozusagen auch also slowenisch bewusst sozusagen waren. Ja, das ist noch so ein Beispiel aus Wolfsberg, wo es am 19. September 1920, also wenige Tage vor der Volksabstimmung, diese Kundgebung gegeben hat. Und das ist eigentlich eine Karte, mit der ich eigentlich jetzt schließen möchte. Und das ist eine Karte, ich weiß nicht, ob man das sieht, das ist aus dem Nachlass Wutte. Wutte war vom Kärntner Heimatdienst oder von den Kärntnern der Historiker, der beauftragt war, in den Verhandlungen mit den SAS-Vertretern und auch in Verbindung also mit den Vertretern der Entente, den Grenzverlauf zu bestimmen. Und man sieht hier sozusagen, wie mit der Hand eingezeichnet worden ist, die Grenze vom Hühnerkogel unten, wo dann Demarkationslinie für die Zone A eingezeichnet worden ist. Und das wäre dann die zukünftige Staatsgrenze gewesen. Und wenn man es so genauer hinsieht, dann sieht man hier die Unterschriften von den einzelnen Personen, die das verhandelt haben. Und eigentlich ist das eigentlich ein Sinnbild für die wirkliche Situation, glaube ich, wie die Grenze entschieden worden ist. Also die ist nicht mit Blut geschrieben worden, sondern sie ist mit Tinte gezogen worden und sie ist in Verhandlungen gezogen worden. Weil auf dieser Karte haben sowohl der Vertreter der österreichischen Seite Wutte, als auch die SAS-Vertreter unterschrieben, als auch die Entente-Vertreter. Man sieht das hier und datiert dieses mit 26. August 1920, also vor der Volksabstimmung.
Ja, danke Christian für den spannenden Input. Ich bin mir sicher, du hättest noch Stunden weiterreden können wahrscheinlich. Es tut mir auch leid, das zu unterbrechen, aber ich glaube, es ist gut, wenn wir auch Zeit haben jetzt für den zweiten Teil des Abends. Bitte, Brigitte, danke.
Vielen Dank. Einen schönen Abend Ihnen allen. Das heurige Jahr steht ganz besonders unter dem Zeichen des 10. Oktobers. Mir stellen sich die Fragen, welche Bedeutung hat dieses Datum nach 100 Jahren tatsächlich noch, außer dass es in Kärnten ein schulfreier Tag ist? Lohnt es sich überhaupt, dass das Land Kärnten im Rahmen des Projektes Carinthia 2020 sehr viel Geld für Projekte ausgibt und dann im Oktober zum Höhepunkt des Festreigens mit dem Fest der Täler laden wird? Am 3. März wird übrigens eine österreichweite Live-Übertragung die Eröffnungsfeierlichkeiten im Wappensaal zeigen. Was wird mit den Feiern festgeschrieben oder ermöglicht das Projekt Carinthia 2020 tatsächlich eine Öffnung und neue Interpretation? Ich möchte heute einige Leerstellen aufmachen und zum Weiterdenken und Weitertun animieren. Viel mehr als Blicklichter kann ich in dieser kurzen Zeit nicht bieten. Es wird ein Überblick über die unterschiedlichen Schulen der Geschichtsschreibung sein, zu den Begrifflichkeiten, zu einer Theorie zu vergessen und erinnern und die Frage, was bedeutet der Gründungsmythos von Kärnten für das Land und seine Minderheit. Die Kärntner Zeitgeschichte war lange von den Ereignissen rund um den Grenzfindungskonflikt 1918-19 und das Plebiszit vom 10. Oktober 1920 geprägt. Zum einen hat sich die Kärntner Geschichtsforschung, also jene Historiker und Historikerinnen im Umfeld von Kärntner Geschichtsverein, Landesmuseum und Landesarchiv, bis weit in die 1990er Jahre im Bereich der Zeitgeschichte vorwiegend mit den Ereignissen rund um die Phase 1918-20 beschäftigt. Ein eindrückliches Beispiel liefert dafür die dreibändige Buchreihe Geschichte Kärntens von Claudia Fress-Ehrfeld, der langjährigen Direktorin des Kärntner Geschichtsvereins. Die beiden umfangreicheren ersten Bände beschäftigen sich mit dem Mittelalter und der ständischen Epoche und der dritte, wesentlich schmälere Band trägt den Titel Kärnten 1918 bis 1920, Abwehrkampf, Volksabstimmung, Identitätssuche. Und damit endet die Geschichte Kärntens. Nach knapp 200 Seiten zum Kernthema 1918 bis 20 behandelt Fress-Ehrfeld in einem Nachwort unter dem Motto Brücken bauen auf 4 Seiten die restliche Kärntner Zeitgeschichte von 1920 an und endet mit den Feierlichkeiten 1995, die sie als vielversprechenden Neubeginn im Hinblick auf das gemeinsame Landesbewusstsein aller Kärntner bezeichnet. Besonders an den 75-Jahr-Feiern 1995 war, dass erstmals ein Slowenenvertreter bei der großen Gedenkfeier des Landes sprechen durfte. Dem Zweiten Weltkrieg widmet sie in diesem Abriss ganze 5 Zeilen und hier zeigt sich, wie die Kärntner Geschichtsforschung Abwehrkampf und Volksabstimmung nicht nur zentraler Forschungsteil sind, sondern auch, wie sie die nachfolgenden historischen Ereignisse immer wieder unter dem Aspekt der Ereignisse von 1918 und 20 interpretiert. Ich bringe jetzt ein etwas längeres Zitat. Und bald nahmen jene Kräfte überhand, die Europa in den Abgrund stürzten. Die Aussiedlung der Kärntner Slowenen 1942, extreme Konsequenz des Nationalismus, rief in Kärnten scharfe Kritik hervor. Trotzdem stand das grausamste Kapitel dieses Abschnitts unserer Geschichte noch bevor. Die Verschleppung und Ermordung heimattreuer Kärntner durch Tito-Partisanen nach Kriegsende 1945. Im Mai und Juni 1945 kam es zur Besetzung von Kärntner Gebiet durch Tito-Truppen und zur Proklamation des Anschlusses slowenisch-Kärntens an Jugoslawien. Durch das Tito-Plebiszit, die Abstimmung mit dem Gewehr, so die jugoslawische Argumentation, sei die Volksabstimmung von 1920 ungültig geworden. Damit endet das Zitat. Dieser Ausschnitt zeigt uns eindrücklich, wie die Klammer 1918 bis 20 zu Zweiter Weltkrieg in Kärnten instrumentalisiert wird. Auch wenn hier die zwangsweise Aussiedlung slowenisch sprechender Familien vom April 1942 erwähnt wird, so dient sie doch nur als Folie, gegen die die Leiden der sogenannten heimattreuen Kärntner aufgerechnet werden können. Die Verschleppung vom Mai 1945 sei, so die Lesart im nationalen Kärntner Diskurs, eine Abrechnung mit jenen gewesen, die sich selbst oder deren Eltern sich wehrhaft für den Erhalt des ungeteilten Kärntens eingesetzt hätten. Mögliche schuldhafte Verstrickungen mit dem NS-Regime wurden und werden dabei konsequent ausgeblendet oder gar geleugnet. Eine aktive Beteiligung der Verschleppten am Germanisierungsprozess im frühen 20. Jahrhundert bleibt ebenfalls unhinterfragt, zumal diese auch nicht als negativ oder schuldhaft wahrgenommen wird. Die Bezeichnung heimattreu steht in diesem Zusammenhang für die wehrhafte Kampfbereitschaft für das Deutschtum im gemischtsprachigen Gebiet und dient eindeutig der Verschleierung slowenisch-feindlicher Haltung und Agitation. Die Klammer Volksabstimmung, Abwehrkampf und Verschleppung ermöglichte alle betroffenen Männer und Frauen ohne Unterschied zu exkulpieren. Die Kärntner Geschichtsforschung orientierte sich in ihrer Betrachtung und Interpretation der Ereignisse rund um 1918-20 vor allem an den Publikationen von Martin Wutte, den Christian Klösch schon erwähnt hat. Martin Wutte war Sekretär des Geschichtsvereins, Redakteur der Zeitschrift Carinthia und seit 1923 Direktor des Landesarchivs. Er war auch Sachverständiger in der deutsch-österreichischen Delegation für die Friedensverhandlungen in Saint-Germain und wurde daher von seinen Nachfolgern als Zeitzeuge mit einem Autoritätsbonus ausgestattet. Von seiner Grundhaltung her war Wutte deutschfreiheitlich bzw. deutschnational ausgerichtet. Auf ihn geht die in der Kärntner Geschichtsschreibung immer noch gültige Kernaussage zurück, dass es ohne Abwehrkampf keine Volksabstimmung und somit auch kein ungeteiltes Kärnten gäbe. Betont wird die Eigenständigkeit im Kampf gegen die Usurpatoren und ganz besonders, dass die Wiener Kärnten in seinem heldenhaften Kampf im Stich gelassen hätte. Neben der Lesart der sogenannten Kärntner Schule rund um das Landesarchiv und den Kärntner Geschichtsverein gibt es weitere Interpretationen der Ereignisse rund um die Jahre 18 bis 20 bzw. deren Interpretation. Eine davon ist die, wie sie Ulfried Burz bezeichnet, Schule in Ljubljana-Laibach. Und er meint damit die Interpretation der Ereignisse durch die slowenische Historiografie und schließt in diese Gruppe auch die Kärntner slowenischen Historiker mit ein. Neben der kritischen Analyse auch der beiderseits stattgefundenen Repressalien, die tatsächlich stattgefunden haben, untersuchten ihre Vertreter zudem das Abstimmungsverhalten und in der Folge die Ursachen des Assimilierungsprozesses nach 1920. Diese frühen Arbeiten aus den 1960er, 70er Jahren waren geprägt durch einen starken gesellschaftspolitischen Zugang, anders als jene auf Kärntner Seite, die vorwiegend auf Militär- und Diplomatiegeschichte ausgerichtet war. Die slowenischen Historiker wurden von der Kärntner Geschichtsschreibung wie der Kärntner Öffentlichkeit angegriffen. Ihre Analyse der wechselseitigen Repressalien, die 1918 bis 20 erfolgt sind, wurden als versuchte Relativierung diffamiert. Während auf Kärntner Seite beispielsweise in den historischen Arbeiten die Geiselnahme von weit über 300 Kärntner Slowenen und Sloweninnen und die pogromartigen Plünderungen von Pfarrhöfen durch deutsche Truppen überhaupt nicht erwähnt wurden. Zu besonders heftigen Reaktionen in Kärnten führten jedoch die Studien der beiden Historiker Hans Haas und Karl Stuhlpfarrer, die nach einigen Artikeln und Auftritten in Kärnten 1977 das immer noch wichtige und gültige Werk Österreich und seine Slowenen verfasst hatten. 1969 stellten sie anlässlich einer Tagung in Tainach, Tinje, die Interpretation Wuttes in Frage und formulierten drei Thesen bzw. Forderungen, die bis heute nicht wirklich widerlegt wurden. Erstens, die militärischen Kämpfe waren für die Zuerkennung der Volksabstimmung bedeutungslos. Zweitens, die Ereignisse in Kärnten müssen vor dem Hintergrund multilateraler Interessen der Siegermächte betrachtet und interpretiert werden. Wir haben schon gehört, es ging vor allem Italien darum, dass der SAS-Staat nicht zu stark wird und vor allen Dingen auch bezüglich des Hochseehafens Triest eingeschränkt wird. Drittens stellten sie die These auf, dass politisch und militärisch führende Akteure im damaligen Kärnten im positiven Ausgang des Plebiszits keinen Beitrag zur Konsolidierung der jungen Republik Österreich sahen, sondern einen Sieg des erträumten größeren Deutschlands. Zu diesen Vertretern zählen Meyer Kaibitsch und Hans Steinacher. Alois Meyer Kaibitsch war in der Folge für die Germanisierungspolitik und im Zweiten Weltkrieg für die Verfolgung der Kärntner Slowenen maßgeblich verantwortlich. Wie Sie vermutlich schon gemerkt haben, habe ich Schwierigkeiten, die in Kärnten so geläufigen Begriffe Abwehrkampf und Volksabstimmung zu verwenden. Abwehrkampf, wer bzw. was, wurde abgewehrt. Das Slowenische und tatsächlich ein ungeteiltes deutsches Kärnten zu schaffen. Volksabstimmung wiederum suggeriert, ein Volk hätte abgestimmt. Im innerkärntner Diskurs wurden aktive Slowenen, und damit meine ich nicht nur unbedingt politisch aktive, sondern aktive im Gebrauch des Slowenischen, wurden jedoch nicht als Teil des Ganzen gesehen. Ich plädiere daher, auch in Rückgriff auf Karl Stuhlpfarrer und seine Arbeiten, die Begriffe Grenzfindungskonflikt und Plebiszit zu verwenden. Denn die Kämpfe um die Nordgrenze, wie es von slowenischer Seite genannt wurde, war nichts anderes als ein Grenzfindungskonflikt. Beim Zerfall der Habsburger Monarchie waren die Grenzen der neu entstandenen Staaten noch nicht ausformuliert. Dazu bedurfte es der internationalen Friedensverträge. Im für Österreich relevanten Friedensvertrag von Saint-Germain wurden die künftigen Grenzen festgelegt, mit Ausnahme des sogenannten Abstimmungsgebietes. Es dauerte jedoch bis zum Dezember 1921, dass Österreich tatsächlich in den bekannten Grenzen von 1938, die auch unsere heutigen Grenzen sind, erstanden war. Die Zeit bis zum Dezember 1921 war geprägt von Gebietsabtretungen und Anbindungen, Besetzungen, Grenzkämpfen und Abstimmungen. Die Entwicklung in Kärnten war, wenn man über seine Landesgrenzen hinausschaut, keine, wie hier immer vermittelt wird, außergewöhnliche Entwicklung. Es gab Abstimmungen in Vorarlberg, wo sich die Bevölkerung der Schweiz anschließen wollte, in Tirol und Salzburg, wo die Bevölkerung zu Deutschland gehören wollten. Südtirol war von Italien, die mehrheitlich deutsch besiedelten Gebiete Böhmens und Mährens, die von Deutsch-Österreich beansprucht wurden, von der Tschechoslowakei besetzt wurden. Gewaltsame Kämpfe und eine Abstimmung gab es auch im heutigen Burgenland. Durch den Friedensvertrag von Saint-Germain 1919 verlor das verbliebene Kärntland zahlreiche Gebiete. An seiner Südgrenze waren das neben Südtirol und der Untersteiermark in Kärnten das Kanaltal, Valcanale, Canalski Dolina, das Miestal, Mischischka Dolina, sowie die Gemeinden Dravograd, Untertrauburg und Jezersko, Seeland. Der stets beschworene Mythos vom ungeteilten Kärnten war und ist also nicht viel mehr als ein Mythos. Trotz des Verlustes von Gebieten mit vorwiegend slowenischsprachiger Bevölkerung verblieb in Kärnten immer noch ein beachtlicher slowenischer Bevölkerungsanteil von mindestens 18%. Das junge Deutsch-Österreich verstand sich und traf sich in dieser Einschätzung mit der Kärntner Landesführung als einheitliches deutsches Staatengebilde. Bei den Friedensverhandlungen hatte die österreichische Delegation folglich eine Deckung von Staat und Sprachnation betont und mit einem baldigen natürlichen Untergang der hier lebenden Minderheiten, neben den Slowenen waren das die Ungarn, Tschechen, Slowaken, spekuliert. In der Bundesverfassung von 1920 wurde wenige Tage vor dem Plebiszit vom 10. Oktober Deutsch als alleinige Staatssprache eingeschrieben. So wie Deutsch-Österreich seine Deutschen in einem Staat einen wollte, wollte auch der Staat der Slowenen, Kroaten und Serben bei seiner Ausrufung am 29. Oktober 1918 alle Slowenen in einem Staat geeint sehen. Es folgten Besetzungen und bewaffnete Auseinandersetzungen mit Toten und Verwundeten auf beiden Seiten, Internierungen und Brandschatzungen. Im Mai 1919 fielen zahlreiche Pfarrhöfe der, wie es in einem Bericht der Wiener Behörden hieß, Volkswut zum Opfer. Es waren gerade die Priester gewesen, die das Slowenische pflegten und förderten. Ihre Pfarrhöfe galten als Zentren des slowenischen Kulturlebens. Das Plebiszit vom 10. Oktober 1920 ergab eine Mehrheit für den Verbleib in der Republik Österreich. Ökonomische und sozialpolitische Momente wie die vorbildliche Sozialgesetzgebung der jungen Republik, aber auch die in der Propagandaschlacht formulierten Versprechungen nach Schutz der slowenischen Sprache und Kultur spielten für viele Kärntner Slowenen und Sloweninnen bei der Entscheidung eine wichtige Rolle. Angehörige der deutschsprechenden, landbesitzenden Eliten wiederum hatten zum Teil für einen Anschluss an die konservative Monarchie im Süden gestimmt, auch aus Furcht vor dem Verlust ihrer Ländereien. Diese Entscheidung, die eine Entscheidung über die künftige politische Zukunft war, wurde später von deutschnationalen Eliten als nationales Bekenntnis interpretiert. Schon 6 Wochen nach dem Plebiszit schienen alle Versprechungen des Landes vergessen. Landesverweser Arthur Lehmisch rief in der Festsitzung vom 25. November 1920 dazu auf, jene 41% Verführten, wie er sie nannte, die für einen Anschluss an Jugoslawien gestimmt hatten, wieder zu Kärntner zu machen. Als ob sie aufgrund ihrer Entscheidung nun keine Kärntner oder Kärntnerinnen mehr seien. Dahinter steht der Wunsch, Kärnten als ein national rein deutsches Land zu sehen. Ich möchte nun unseren Blick auf das Erinnern und die Rolle von historischen Mythen werfen. Wenn wir von Erinnern sprechen, müssen wir immer auch das Vergessen mitdenken. Erinnern kann als verflüssigter Prozess bezeichnet werden, in dem Vergangenes aktualisiert wird. Dabei handelt es sich um einen kontextabhängigen und kommunikativen, das heißt intersubjektiven Vorgang, in welchem Menschen Bilder der Vergangenheit vergegenwärtigen und sich ihrer Zukunft vergewissern. Das bedeutet weiters, dass das Erinnern und Vergessen immer auch stark von aktuellen, gegenwärtigen politischen Interessen geprägt ist. Der französische Soziologe Maurice Halbwachs verwies bereits in den 1930er Jahren auf die soziale Bedingtheit von Erinnern und prägte den Begriff des kollektiven Gedächtnisses. Demnach ist das Individuum selbst zwar Träger seiner Erinnerungen, jedoch sind der Inhalt sowie die Form sozial vermittelt. Gruppengefüge bilden dafür die sozialen Rahmen, innerhalb derer Menschen mittels Kommunikation und Interaktion ihre Erinnerungen herausbilden. Wenn diese Rahmen zerfallen oder das Individuum aus ihnen austritt, verblassen die Erinnerungen bis hin zum Vergessen. Um das zu veranschaulichen, möchte ich gerne auf jene Straßenkreuzung in Klagenfurt kommen, bei der 10. Oktober auf den 8. Mai stößt. Dank der alljährlichen 10. Oktoberfeiern und der medialen Berichterstattung, vor allem aber dem verpflichtenden Umgang mit der zugrunde liegenden Geschichte in den Pflichtschulen, weiß nahezu jeder in Kärnten mit diesen Straßennamen etwas anzufangen. Anders der 8. Mai, dem in der Kärntner Landesgeschichte kaum Beachtung geschenkt wird. Die öffentliche Wahrnehmung dieser beiden Tage zeigt uns sehr viel über das Narrativ der Kärntner Zeitgeschichte. Das kollektive Gedächtnis einer Gruppe, so Maurice Halbwachs, generiert ihren Zusammenhalt, da durch gemeinsame Erinnerungen ihre Eigenarten gesichert werden. Das heißt jedoch, dass die so erinnerte Vergangenheit nicht als solche gegeben ist. Vielmehr ist sie ein Produkt der Gegenwart und wird nach bestimmten Sinnbedürfnissen der jeweiligen Gruppe rekonstruiert. 50 Jahre vor Halbwachs hatte der Religions- und Altertumswissenschaftler und politische Denker Ernest Renan, beeindruckt vom Deutsch-Französischen Krieg 1870-71 und den Folgen, 1882 in einem Vortrag an der Sorbonne über die Bedeutung des richtigen Erinnern und Vergessen im Zusammenhang von Nationsbildungen reflektiert. Renan verstand die Nation jedoch nicht als ein Produkt von Rasse, Sprache, Ethnizität, Religion, Kultur oder Staatsangehörigkeit, auch nicht als Produkt einer Dynastie oder militärstrategischer, ökonomischer oder geografischer Interessen, sondern als Willens- und Schicksalsgemeinschaft, die auf einer gemeinsamen Vergangenheit und Gegenwart beruhe und eines täglichen Plebiszits, wie er es nannte, bedürfe. Nationskompatibel und zukunftstauglich kann die Erinnerung an eine gemeinsame Vergangenheit nur dann sein, so Renan, wenn bestimmte Phänomene und Prozesse der Vergangenheit eben nicht erinnert, sondern vergessen werden. Der Prozess des Erinnerns und Vergessens ist in diesem Zusammenhang als ein Umkodieren der Geschichte zu verstehen. Dabei werden die wirklichen Umstände, Zugehörigkeiten und Frontlinien vergangener Konflikte verdrängt und in weiterer Folge die entleerten Hülsen der tatsächlichen Ereignisse neu gedeutet und nationalisiert. Renan bezeichnet das für die Konstituierung einer Gruppe notwendige Vergessen als historischen Irrtum. Der Fortschritt in der historischen Erkenntnis birgt für die Nation daher oft eine große Gefahr, wenn sie die gewaltsamen Vorgänge ans Licht bringt, die dem Gründungsprozess innewohnen. Wie wir spätestens an den Reaktionen in Kärnten sehen können, die Arbeiten von Haas und Stuhlpfarrer evoziert hatten, die eben einige historische Irrtümer aufgedeckt haben. Die Exilösterreicherin Gerda Lörner formulierte diesen Prozess der Umkodierung wesentlich drastischer. Sieger, so schreibt sie, tilgen aus dem Gedächtnis, wie sie den Krieg gewonnen haben, und wenn dann genug Zeit vergangen ist, rekonstruieren sie eine neue Geschichte, die sich auf selektives Erinnern stützt. Machthaber stützen sich auf ihre offizielle Geschichtsschreibung, um ihre Herrschaft abzusichern und eine gemeinsame kulturelle Tradition durchzusetzen, die sich auf diese Geschichte stützt. Wer aus der gemeinsamen Erzählung ausgeschlossen ist oder übergangen wird, findet den Gruppenmythos destruktiv. Und je stärker diese Geschichten und Mythen die Zusammengehörigkeit in der In-Gruppe begründen, desto fester verankern sie die Position der anderen, der Außenseiter. Indem so getan wird, als sei das Unterscheiden zwischen uns, den Deutschkärntnern, und denen, den Slowenen, etwas Selbstverständliches, wird das Gefühl des Entfremdenden anders sein, bei den Ausgeschlossenen noch verstärkt. Renans These und Gerda Lörners Überlegungen helfen zu verstehen, wieso der 10. Oktober das Erinnern in Kärnten so stark dominiert und die Erinnerung an den Ersten und Zweiten Weltkrieg bzw. die NS-Zeit völlig überlagert. Renan und Lörner gehen davon aus, dass für die Konstituierung einer Gruppe im Sinne einer Nation ein sogenannter Gründungsmythos wichtig ist, also eine Geschichte, die den Zusammenhalt der Gruppe begründet. Im Falle Kärntens, das nach dem Ende des Ersten Weltkrieges und dem Zerfall der Monarchie und damit einhergehend der Veränderung seiner Grenzen nach einer Neuorientierung strebte, bot sich als Gründungsmythos das Plebiszit vom 10. Oktober und der Grenzfindungskonflikt an. Schon in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts dienten die Bezeichnungen Abwehrkampf und Volksabstimmung in bürgerlichen, zum Teil auch sozialdemokratischen Kreisen dem Aufbau einer neuen, eigenständigen Kärntner Identität. Diese neue nationale Identifikationsfiktion betonte den deutschen Charakter des Landes. Deutsch bedeutete in diesem Zusammenhang zweierlei. Zum einen die Teilhabe an einem Großdeutschland. Mit der Betonung des deutschen Charakters sollten aber auch die slowenischen Wurzeln des Landes vergessen werden. Thema des Plebiszites waren die Landesgrenzen. Das Ergebnis wurde als Bekenntnis zum Deutschtum und von den Deutschnationalen als Sieg gewertet. Den Abwehrkampf hatten sie ja verloren. Mit der nun einsetzenden und konstant am Laufen gehaltenen Propagierung des Mottos Kärnten frei und ungeteilt sollte einerseits vergessen gemacht werden, dass Kärnten nach dem Friedensvertrag von Saint-Germain nicht ungeteilt geblieben ist, wie wir bereits gehört haben, Andererseits schwingt in dieser Formulierung unterschwellig auch die erwünschte Ausgrenzung einer der beiden hier lebenden Sprachgruppen mit. So stellte anlässlich der 50-Jahr-Feier 1970 der Kärntner Heimatdienst in seinem Organ fest, dass das ganze Kärntnerland für immer den Charakter eines deutschen Landes trage. Das ganze Land selbst soll eine Einheit bleiben in seinem Erscheinungsbild vor aller Welt. Abschließend heißt es in dem Artikel, also hat die Geschichte in Kärnten noch keinen Schlussstrich gezogen. Sie zieht ihn unter zwei Völker nur, wenn eines von ihnen nicht mehr besteht. Ebenfalls bereits seit den 1920er Jahren wurden die Feiern mit der Minderheitenfrage verknüpft. Wichtigstes Moment dabei war es, die Forderungen der Minderheit nach einer Umsetzung ihrer im Friedensvertrag von 1920 und später im Staatsvertrag von 1955 international verbrieften Rechte als ungerechtfertigte Maßlosigkeit darzustellen. Die 10. Oktoberfeiern dienten also auch dazu, den Kärntner Slowenen und Sloweninnen alljährlich ihre Loyalität, in den Worten Renans ihren Tribut zum täglichen Plebiszit abzufordern. Eine Loyalität, die schlussendlich nichts anderes bedeuten sollte, als die völlige Selbstaufgabe bzw. Assimilation. Bereits 1925 stellte der Kärntner Landeshauptmann Vinzenz Schumi fest, das Wohl der Gesamtheit geht vor den Sonderwünschen einzelner Außenseiter. Und der damalige Leiter des Heimatbundes, Alois Meyer-Kaibitsch, beklagte die Unversöhnlichkeit der Kärntner Slowenen im Lande. Wir wollten tatsächlich Versöhnung und manchmal gingen wir schon so weit, dass unser Verhalten und unser Entgegenkommen schon einer Demütigung nahe kam. Dieses Argumentationsmuster finden wir auch unter Jörg Haider während der Ortstafeldebatte, aber auch innerhalb der Kärntner Geschichtsschreibung in der allerjüngsten Gegenwart. Von der Minderheit wurde und wird Toleranz abverlangt. 2005 schrieb der Kärntner, das Organ des Heimatdienstes, unter dem Titel »Gemeinsam in eine friedliche Zukunft«, Zitat, »Verständnis für legitime Interessen und Anliegen der Mehrheitsbevölkerung ist eine wesentliche Voraussetzung für ein funktionierendes, friedliches Miteinander«, Zitat Ende. Nicht nur Umkehr des Mehrheiten- und Minderheitenverhältnisses, sondern auch eine Täter- und Opferumkehr. Nicht die Mehrheit hat der Minderheit Schutz zu gewähren, sondern umgekehrt. Die Mehrheit fühlt sich von der Minderheit bedroht. Die Feiern, die Erinnerungen an den 10. Oktober, oder besser gesagt, die damit verknüpften Mythen wachhalten sollten, wurden und werden bisweilen immer noch vor allem von den Traditionsverbänden, Abwehrkämpferbund und Heimatdienst und den Gemeinden organisiert. Meist umfassten diese Feiern Kranzniederlegungen, Festveranstaltungen, bei runden Jubiläen Gedenkumzüge und Stiftungen von Gedenkstätten und bis 2005 auch öffentliche Ehrungen von Abwehrkämpfern. Im Sommer 2005 verstarb der letzte Abwehrkämpfer. Während die Abwehrkämpfer und Abwehrkämpferinnen als Schützer der Heimatgrenzen in der Kärntner Öffentlichkeit großes Ansehen genossen, fanden die Widerstandsaktivisten des Zweiten Weltkrieges sich mit dem Vorwurf konfrontiert, Feinde Kärntens zu sein. Bis in die allerjüngste Vergangenheit hatte sich das offizielle Kärnten von der institutionalisierten Landesgeschichtsschreibung die Festschreibung des Kärntner Landesmythos erhofft. 2004 hatte Landeshauptmann Haider anlässlich des Festaktes 100 Jahre Kärntner Landesarchiv das Landesarchiv und seine Archivare als Bastion für den Erhalt der Landesgeschichte hervorgerufen. Sie hätten ihre Eigenständigkeit bewahrt, so Haider in seiner Ansprache, und gegen die in pseudohistorischer Weise erfolgten Umdeutungen von außen vehement Widerstand geleistet. Parallel dazu hat es in den letzten 50 Jahren aber immer auch alternative Formen gegeben, auf diese scheinbar alles dominierenden Feiern zu reagieren. Eine besondere Initiative war in den späten 70er bis Mitte der 80er Jahre die Oktober Arena, Oktobers Gitarre, wo Künstler und Intellektuelle aus ganz Österreich nach Kärnten gekommen sind. Auch im Zuge des Projektes Carinthia 2020 haben sich einige kreative, alternative Aktionsformen in den Feierkanon eingeschlichen. Ich bin jedenfalls schon neugierig darauf und auch auf die Reaktionen. Doch eigentlich stellt sich die Frage, braucht es die Feiern zum 10. Oktober überhaupt noch? Vielen Dank.